willkommen zu All Lost in the Supermarket. Gespräche mit TU Braunschweig Alumni und Arbeitgebern zum Arbeitsmarkt jetzt und in der Zukunft. Mein Name ist Knut Eilborn. Ich bin Mitarbeiter der Servicestelle Alumni und Career. Wir sind der Podcast der Studierenden und Alumni der TU Braunschweig, die Arbeitswelt von heute und morgen erklärt und euch eure Möglichkeiten aufzeigt. Ja, hallo. Ich schlage vor, dass ich heute für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen Nachrichten vorneweg stelle. Denn am 13. Oktober dieses Jahres 2025 fasste das EU-Parlament einen Beschluss zur Überarbeitung des Corporate Sustainability Reporting oder der Vorgaben dazu. Jetzt sind nur noch Unternehmen mit mindestens 1000 Mitarbeitenden und einem Umsatz ab 450 Millionen Euro berichtspflichtig. Ja. Und ist das jetzt was zum Feiern? Feiern wir jetzt die ersehnte wirtschaftsstimulierende Deregulierung oder müssen wir, wie es das Forbes-Magazin neulich formulierte, einen Sustainability-Rollback befürchten, also eine Schwächung der strategischen Triebkraft für die Wertschöpfung vieler Unternehmen? Nachhaltigkeitsziele, Good Governance, Emissionsreduktion, all das klang noch vor ganz kurzer Zeit so positiv und nach Aufbruch. Und beginnt sich das jetzt zu drehen? Ich habe mir mal zwei Menschen ins Studio geholt, um genau darüber zu reden. Und ich begrüße, mir gegenüber sitzend, Sabine Falk.
Hallo.
Und Ralf Utermöhlen. Hallo.
Hallo.
Und bevor ich seidene Halbwahrheiten von mir gebe, würde ich wie immer vorschlagen, dass ihr euch selber vorstellt. Sabine, magst du mal anfangen und sagen, wer du bist, was du studiert hast und was du vor allen Dingen jetzt machst?
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung, Knut. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ich war gerade noch in der Bibliothek und dachte so, oh, der Teppich ist der gleiche geblieben, obwohl ich seit 2012 jetzt hier nicht mehr so regelmäßig an der TU Braunschweig bin. Sehr gut. Ich habe von 2008 bis 2012 Umweltingenieurwesen studiert. Das war damals der erste Jahrgang. Deswegen auch ganz bewusst nach Braunschweig gekommen und war da Versuchskaninchen, sage ich immer gerne, weil wir irgendwie das Beste aus allen Welten zusammengebracht haben. Und danach bin ich dann in die verbotene Stadt nach Hannover für den Master, um da Wasser-, Umwelt- und Küsteningenieurin zu werden. Und das war spannend, diese beiden Welten zu sehen. Und hat mich dazu bewogen, neben meinem ganzen ehrenamtlichen Engagement, woher wir uns ja auch vor allen Dingen kennen von damals. Ich war bei Bonding aktiv, was einige Hörerinnen ja vielleicht kennen werden als Initiative hier. Habe ich gesagt, ich brauche einen Job, wo ich mein Ingenieurstudium verbinden kann und mein Engagement. Und ich war als Trainerin oder bin als Trainer aktiv und habe dann den richtigen Job für mich gefunden, und zwar Klimafolgenanpassungsmanagerin.
Oh wow, das bringt bei Scrabble auch viele Punkte, glaube ich.
Ja, als ich angefangen habe in dem Job, das war 2016, war ich eine von den ersten 20 bundesweit, so eine grobe Schätzung, und wir hatten noch gar keinen Namen dafür. Wir haben es damals Klimawandelmanager genannt, jetzt heißt es Klimafolgenanpassungsmanagerin. Und ich arbeite immer noch in dem Beruf im Moment, sogar als Abteilungsleiterin im Fachbereich Umwelt, wo noch mehr Themen dabei sind. Alles Themen, die ich hier in Braunschweig damals gelernt habe. Abfallwirtschaft, Umweltvorsorge und vieles weitere mehr.
Wie cool. Ich bin sehr gespannt, was du uns noch mehr zu erzählen hast. Ralf, magst du kurz sagen, wer du bist und was du machst?
Selbstverständlich. Ja, ich bin gebürtiger Braunschweiger und habe in meiner Heimatstadt von 1983, klingt so ein bisschen nach Steinzeit, bis 1989 organische Chemie oder erstmal Chemie im Diplomstudiengang und ein Diplom im Fach organische Chemie gemacht, habe direkt im Anschluss an das Diplom dann promoviert. Auch in ganz klassischer organischer Synthesechemie und habe begleitend parallel zur Promotion mein Unternehmen gegründet, für welches ich immer noch tätig bin. Also ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht. Wir sind eine Umweltgutachterorganisation und ein Umweltberatungsunternehmen hier mit Sitz in Braunschweig. Mittlerweile gibt es noch so ein paar Beteiligungsgesellschaften, alles im Bereich Umwelt, Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, Chemikalienmanagement. Und wir sind so in der Firmengruppe um die 35 Mitarbeitende. Und das mache ich mit Überzeugung und mit Herz seitdem.
Super. Sehr bescheiden hat Ralf Utermöhlen vergessen zu erzählen, dass er außerdem Buchautor ist und in diversen Braunschweiger Gremien sehr aktiv ist, bestens vernetzt in der Region. Also wirklich eine Lokalprominenz, kann man sagen. Wir reden über Corporate Sustainability heute. Und wir wollen mal ganz stupide anfangen, nämlich mit dem Versuch einer Definition oder mit einer Definition. Was ist eigentlich Corporate Sustainability? Wie könnte man das allgemeinverständlich kurz erklären?
Ja, ich definiere es so, dass ein Unternehmen in jeder strategischen Entscheidung und in jeder Entscheidung des Tagesgeschäftes mitdenkt, dass mit dem Geschäftsmodell künftige Generationen in ihren Entfaltungsmöglichkeiten nicht eingeschränkt werden sollten und auch heute lebende Schwächere nicht benachteiligt werden sollten. Das ist ja auch die Brundtland-Definition von Nachhaltigkeit. Also, dass ein Unternehmen sich per Definition im Einklang mit dieser Nachhaltigkeitsdefinition verhält.
Genau. Oder kurz, nachhaltige Unternehmensführung in alle drei Bereiche, ökologisch, ökonomisch und sozial. Und diese drei Dinge müssen zusammen gedacht werden. Deswegen auch immer, du hast richtig gesagt, Alf, ökologisch, ökonomisch muss es auch sein. Das wird leider meistens vergessen, wenn man so denkt, oh ja, die machen alles toll. Nein, das muss ich auch rechnen. Das Unternehmen darf auch lebendig bleiben. Das ist wichtig an der Stelle.
Muss es auch, denn keine Nachhaltigkeit ohne eine gewisse wirtschaftliche Prosperität. Wie ich immer so bildhaft sage, wer kein Geld hat und nichts zu essen, der erlegt das letzte Tier einer Art und holzt den letzten Baum um. Ja. Also eine gewisse ökonomische Stabilität, das hat nichts mit Ausbeutung oder überbordendem Reichtum zu tun, aber ökonomische Stabilität ist Bestandteil der Nachhaltigkeit.
Das ist das klassische Problem mit dem Billigfleisch, ne? Dass man manchmal Leute schimpfen hört, dass das Fleisch überhaupt noch gekauft wird. Und das sind aber dann häufig besser verdienende Menschen, die sich eben das teure Biofleisch leisten können und die vielleicht nicht im Blick haben, dass zumindest einige Menschen, die nach dem billigeren Fleisch kaufen, sich das teure vielleicht gar nicht leisten können. Ein Begriff, der immer wieder auftaucht und vielleicht auch noch etwas erklärungsbedürftig ist, ist der SDGs von den Vereinten Nationen. Was ist das und wie passt das zu unserem Thema?
Nachhaltige Entwicklungsziele, also ist ein riesengroßes Thema, da können wir, glaube ich, 15 Stunden drüber sprechen mindestens, oder besser gesagt 17 Stunden, eins für jedes Thema. Es sind 17 Ziele, die sich für Vereinten Nationen gesetzt haben, die ich tatsächlich super stark finde und die wir noch viel zu selten nutzen. Ich hatte, glaube ich, gar nicht gesagt, ich arbeite in der Stadtverwaltung inzwischen, also die Governance-Seite sozusagen. Und ich habe eine Partnerstadt, die haben das ganz toll gemacht. Die haben alle Arbeitsbereiche, wo sie sind, alle Fachbereiche nach den SDGs ausgerichtet, dass man jederzeit als Mitarbeiter sieht, woran arbeite ich hier im großen Ganzen. Finde ich mega klasse. Daran arbeiten wir bei uns noch. Das dauert noch. Das ist ein großer Schritt. Aber ich finde das super klasse, dass auch wirklich man genau weiß, was tue ich hier eigentlich und in welchem Ziel, unser gemeinsames Ziel, die wir als Menschheit haben, wo tut das Rechnung tragen.
Mhm. Also in der Unternehmenspraxis erlebe ich, dass es für viele Unternehmen an einigen Stellen recht abstrakt wirkt. Ja, also die Ziele sind ja definiert wie keine Armut, kein Hunger, Wasser für jeden Menschen auf der Welt und so weiter. Also die sind ja sehr übergeordnet, was richtig ist, weil es sind Ziele der Vereinten Nationen, die Global Goals heißen, also weltweit gelten sollen. Und was wir erstmal machen müssen, ist bei Unternehmen, die es wollen, dass wir die Umwelt- und Nachhaltigkeitsprogramme und Strategien mit den 17 SDGs matchen und sagen, wir zahlen einzelne Ziele und einzelne Zielsetzungen und Maßnahmenprogramme des Unternehmens auf einige oder im Idealfall die meisten der SDGs mit ein, tragen sie bei zur Erreichung dieser Ziele oder ist zumindest gewährleistet, dass das Geschäftsmodell des Unternehmens keinem der SDGs widerspricht.
Ja, jetzt glaube ich, ist mir eine Brücke gebaut zu dem, was vielleicht über reine Definitionsarbeit hinausgeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele da draußen vor allen Dingen interessiert, was sind denn die Hauptherausforderungen? Schönes Thema, klingt erstmal gut. Sabine, du hast schon so ein bisschen angedeutet, was die Herausforderung sein könnte, das mehrdimensional zu denken. Zum Beispiel, wenn man an Corporate Sustainability jetzt in unserer Zeit, in unseren Tagen denkt, was sind die Hauptherausforderungen, die sich stellen?
Ich erlebe aktuell als Hauptherausforderung, dass die Low-Hanging Fruits von sehr vielen Unternehmen aller möglichen Branchen und auch unterschiedlicher Unternehmensgrößen schon abgeerntet sind. Also Beleuchtung ist umgestellt auf LED und Wärmerückgewinnung ist installiert und hier ist man energieeffizienter und dort ist man ressourceneffizienter als vor einigen Jahren. Trotzdem sind die strategischen Herausforderungen in der Transformation der Geschäftsmodelle in ein wirklich per se nachhaltiges Geschäftsmodell noch nicht erledigt. Das würde nämlich bedeuten, dass sämtliche verbrauchten Ressourcen zirkulär sind. Mhm. Es würde des Weiteren bedeuten, dass die gesamte Energieversorgung regenerativ gestaltet ist und nicht mehr auf fossiler Energie basiert, inklusive der zu leistenden Mobilität und Transportdienstleistungen und so weiter. Und in einigen Fällen eben auch das Wertschöpfungsmodell des Unternehmens verändert werden muss. Also Unternehmen, die prima gelebt haben, indem sie für den Antriebsstrang von fossil angetriebenen Fahrzeugen gearbeitet und gebaut haben, die müssen sich jetzt mit den Technologien, die sie beherrschen, Wertschöpfungsfelder suchen, wo man ihre Technik und ihr Know-how braucht, aber um Produkte herzustellen, die es auch in einer gedacht klimaneutralen und nachhaltigen Welt noch braucht.
Ja. Jetzt habe ich ja ganz viel genickt.
Ich habe ganz viel genickt. Ich bin genau deiner Meinung. Ich finde das auch. Und was ich da immer sehe, also bei mir geht es halt auch viel um den Menschen, um den Bürger, über die Bürgerin. Und da sehe ich ganz viel Angst davor, ich muss mich verändern. Diese Transformationsbereitschaft, die fehlt, ja. Diese Veränderungsbereitschaft. Ne? Ich arbeite jetzt in Ostdeutschland. Das ist nochmal so ein größeres Thema mit der DDR. Das ist immer noch super präsent, dass viele nicht richtig abgeholt wurden damals und jetzt auch für sich sagen, ach, jetzt kommt schon Krise und Krise und Krise. Ich möchte bitte einfach meine Ruhe haben und so sein, wie ich bin und mich nicht wieder verändern müssen. Und wenn dann von außen immer jemand mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und sagt, naja, das läuft aber nicht so gut und das musst du besser machen, bedeutet es gerade mit dem Biofleisch. Lass mich doch einfach essen, worauf ich Bock habe. Ja, ne? Ja. Also immer so dieses Belehrendes, das ist schwierig. Das ist wirklich was, was den Menschen keinen Spaß macht. Wobei, und das ist ja das, was wir auch immer dann auf der anderen Seite sagen, es muss ja nichts Schlechtes sein. Veränderung gehört dazu. Wie die vier Jahreszeiten, es braucht immer diese Veränderungen. Wir müssen halt sehen, welche Chancen sich daraus ergeben. Und diese Kreislaufwirtschaft, die wir ja schon vor 15 Jahren im Studium gehört haben, ne? Lifecycle, das ist einfach noch gar nicht richtig da. Ne? Und das muss aber von so vielen Seiten mitgedacht werden, dass das extrem kompliziert ist. Ja. Es ist wirklich kompliziert, die mitzunehmen. Es muss von oben kommen, es muss von unten kommen, es muss von den Seiten kommen. Alle müssen mitmachen. Und wir sind nur ein Teil einer ganz großen Gesellschaft. Genau. Und das ist wirklich schwer zu lösen. Deswegen, du hast es gerade gesagt, Ralf, die einfachen Früchte wurden jetzt geerntet, die so jeder im eigenen Garten schnell umgesetzt hat. Die großen, die dicken Bretter, wie wir sagen, die müssen erst gebohrt werden.
Und das Ganze im internationalen Wettbewerb, im Wettbewerb mit Unternehmen aus Staaten, die an der Stelle keine oder wenig Regeln haben.
Ja.
Das ist eine immense Herausforderung.
Ja. Das ist tatsächlich eine zusätzliche Herausforderung.
Ja, genau. Wir haben noch viel mehr, ne? Den ganzen kolonialen Background, wo es dann heißt, naja, ihr habt uns damals ausgebeutet, jetzt wollen wir das aber auch nutzen, wir wollen das besser machen, jetzt kommt ihr mit Entwicklungszusammenarbeit und bringt uns wieder was, was wir gar nicht wollen, helft uns lieber zur Selbsthilfe. Das sind ganz viele Faktoren, die da so reinspielen. Also wo viele Aufgaben sind. Also liebe Studierenden, Studenten, die ihr gerade zuhört, ihr habt viel Aufgaben, beeilt euch schnell fertig zu werden, wir brauchen euch.
Oh, das war super. Das war super, denn es geht hier an keiner Stelle darum, Leute zu entmutigen oder zu deprimieren, sondern ganz im Gegenteil. Also die Hoffnung ist ja, Lust zu machen, genau da anzupacken. Deswegen ist diese Frage, glaube ich, immer sehr spannend. Was sind die Herausforderungen? Wo drückt noch der Schuh? Genau da kann man ansetzen, vielleicht schon mit einem studentischen Projekt, später dann auch im Berufsleben. Das wäre die Hoffnung an der Stelle.
Ja, also ich weiß immer nicht, wie man heute Bankkaufmann werden kann, wenn es da so spannende Studiengänge gibt wie unsere hier, ne? Ingenieurwesen, kann man kreativ sein, kann man wirklich was umsetzen und ganz wichtig heute Kommunikation, dass man wirklich mit den Menschen spricht, dass wir die Technik nutzen, die da ist, ne? KI ist eine tolle Sache, wenn man die vernünftig einsetzen kann und unsere eigenen Vorteile als Menschen nicht vergisst an der Stelle. Da gibt's viel zu tun, viel zu lernen und viele Aufgaben.
Also die Bankkaufleute will ich mal unterstützen oder beschützen hier verbal. Denn ESG in Finance und Banking ist ein immens herausforderndes und wichtiges Thema. Der Carbon Footprint des Geldes bzw. die Umweltauswirkung des Geldes ist immens, wird von Banken gemessen. Und für Kreditvergabe, für sogenannte taxonomiefähige Branchen, müssen ganz harte Risikokriterien rangezogen werden. Das heißt, die Bewertung des Kreditnehmers nach den Kriterien der Taxonomieverordnung, wie sich das so etwas sperrig nennt, auf Nachhaltigkeitskriterien ist Bestandteil des Risikoprozesses. Und insofern auch im Banking, Sabine, gibt es ESG-Herausforderungen, die auch sehr, sehr wichtig sind für die Transformation.
Ja, das stimmt. Punkt. Wo das Geld ist, wird auch was bewegt. Und da kann auch wieder jeder Einzelne sagen, wo möchte ich mein Geld anlegen, in welche Anlageprodukte und was bewirken die? Und da ist tatsächlich noch ganz, ganz viel zu holen. Ne? Ist gerade auch so ein Thema, was in den letzten Jahren langsam an Fahrt aufnimmt. Wo geht mein Geld rein? Was machen die damit? Und wie muss es gestrickt sein? Also das ist ja wieder das Thema auch, wie Unternehmen sich aufstellen.
Und da gibt es riesige Regelwerke, die auch spannend zu lesen sind. TCFD, Task Force for Climate-Related Financial Disclosure. Das sind Kriterien, die die Finanzmarktteilnehmer auch erfüllen müssen in ihrer Offenlegung. Ziel ist am Ende, die Geldströme in nicht nachhaltige Aktivitäten teurer zu machen. Banken müssen ihr sogenanntes Green Asset Ratio ausweisen. Das heißt, sie haben ein hohes Interesse, nachhaltige Geschäftsmodelle zu finanzieren, um ihr GAR größer zu machen, weil das wiederum in der Risikobewertung durch die europäische Bankenaufsicht bewertet wird.
Also da gibt's GAR, hilf mir mal.
Green Asset Ratio, also der per se grüne Anteil an den Gesamtassets des Finanzmarktteilnehmers.
Ich habe mir allerdings gerade von einem Freund euch erzählen lassen, dass er seinem Bankhaus anvertraut hat, dass ihm Nachhaltigkeit sehr wichtig sei und es auch erst hieß, der Bank natürlich auch, und man würde ihm da was empfehlen. Es kam dann wohl auch ein Fonds, der ihm da empfohlen wurde, nur damit jetzt, und wir reden hier von einem Jahr Abstand, schon gesagt wurde, oh, ja, er hat sich doch recht mau entwickelt. Ja, die Rendite ist wirklich, und also es wurde quasi offen dazu angeraten, wieder in andere Dinge zu investieren. Und da ging es gerade ins Gegenteil, da war von dem Thema Wasser die Rede und Nahrungsmitteln, auch Grundnahrungsmitteln, in die man investieren kann, was ja durchaus auch kritisch gesehen werden kann, sage ich mal.
Ich würde es mal als den Trump-Effekt bezeichnen, den wir jetzt gerade wieder sehen. Also das ist der Rollback, von dem wir vorhin ja auch schon mal gesprochen haben, den wir natürlich ungern sehen, sagen, ach, Nachhaltigkeit, wir waren schon so weit, oder auch, ich meine, es sind ja viele SDGs dabei, auch wie gehen wir mit Frauen um, gerade ein ganz, ganz aktuelles Thema, ne, wo wir sagen, das sind alles Dinge, die jetzt gerade wieder on vogue sind, die wieder okay sind, wo wir ganz klar sagen müssen, nein, das wollen wir nicht, wir wollen da weitermachen. Und das ist auch in vielen Bereichen, in denen ich so unterwegs bin, gerade ein ganz großes Thema, dass Gelder gestrichen werden, dass Gleichstellung kein Thema mehr ist. Ne, wenn du jetzt sagst, von dem Bankprodukt, ah, das lohnt sich gerade nicht, naja, aber doch, nachhaltig ist das schon. Vielleicht kurzfristig, gerade weil die Politik in eine Richtung geht, die wir nicht wollen, doch wir bestimmen, wer an der Politik dran ist.
Eine positive Botschaft, super. Also von den Möglichkeiten zu investieren in Nachhaltigkeit haben wir jetzt schon gesprochen. Reden wir doch noch ein bisschen von den Trends, von den Möglichkeiten, die sich bieten, auch zur, wie soll man sagen, in Einklangbringung von Ökonomie und Ökologie zum Beispiel. Von Kreislaufwirtschaft war zum Beispiel schon viel die Rede. Um es mal greifbarer zu machen, Ralf, du kennst dich ja aus hier in der Region. Was sind denn so Beispiele von Unternehmungen oder Geschäftsfeldern, wo du sagst, da steckt Zukunft drin und das passt zu diesem Thema, wie wir es gerade besprechen?
Also Geschäftsfelder, in denen Zukunft steckt, mit anderen Worten Gewerbe und Branchen, in denen man Jobs bekommen kann, sich bewerben kann, gibt es durch die Bank weg. Also Mobilität war immer ein Faktor für Handel und Wandel. Ohne Mobilität findet keine soziale Interaktion statt. Mobilität wird es immer geben. Und Mobilität muss auch über große Räume stattfinden, also über große räumliche Distanzen. Mit anderen Worten, wir können zwar hier um die Ecke zu Fuß gehen und auch in Braunschweig trefflich mit dem Fahrrad fahren, wenn es gerade nicht junge Hunde regnet, aber wir sind natürlich auch, müssen wir in der Lage sein, fremde Länder zu bereisen oder größere Distanzen zu überwinden. Mit anderen Worten, die Mobilitätsindustrie, klimaneutrale Transportmittel, Automobil bis hin zum Flugzeug. Wir müssen weiter fliegen können und wir haben zu spät angefangen als Gesamtgesellschaft. Klimaneutrales Fliegen, gibt es ja einen großen Forschungscluster hier im Braunschweig, zu entwickeln. Das wird auch möglich sein. Und die Technologien sind da, aber sie müssen noch skaliert und wettbewerbsfähig gemacht werden. Das wird noch 5 bis 15 Jahre dauern, je nachdem ob Long Distance, Short Distance und so weiter. Also Mobilitätsindustrie, aber auch Publikation. Es gibt hier es gibt mehrere Beispiele. Wir haben auch eins in Braunschweig mit Öding, eine Druckerei, die per se sehr nachhaltig aufgestellt ist, sehr interessant im Unternehmen, auch im Mittelstand. Nahrungs- und Genussmittelindustrie, genossen wird immer und gegessen wird auch immer. Auch die wandelt sich und also denkbare Jobs, auch zum Thema Nachhaltigkeit, gibt es in Branchen quer durch die Bank.
Ja, ja, also ergänzen könnte ich vielleicht noch das Thema Batterie, was ja auch sehr, sehr groß ist, bis hin zum Batterie-Recycling, was ja dankenswerterweise mitgedacht wird und mitgedacht werden muss und wo es ja auch Startups gibt hier in der Region, die sich speziell dem Thema zuwenden. Wir hatten mal eine Podcast-Folge zum Thema Wasserstofflösung und haben ja einen großen Akteur hier in der Wirtschaft, der versucht, sein angestammtes Business zusammenzubringen mit dem Thema Wasserstoff und grünen Stahl erzeugen möchte. Tatsächlich glaube ich auch, dass manchmal verkannt wird, wie viele Chancen sich da bieten. Hast du noch Ergänzungen, Sabine?
Unendlich wahrscheinlich.
Jawohl.
Also ich bin ja hier sozusagen die Jüngste in der Runde, deswegen für mich ganz klar auch die ganze Kommunikationsbranche. Ne, das ist, da muss Richtung Nachhaltigkeit noch ganz viel passieren. Mhm. Und die ist entsprechend sehr energiehungrig. Also auch da nachhaltige Energieerzeugung und auch alles, was dazugehört, die Netze, die Speicherung. Mhm. Da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Und da ich ja jetzt im Bereich Abfall auch unterwegs bin, alles, was Kunststoffrecycling angeht, ne, und auch Biokunststoffe ist auch so ein spannendes Thema. Alternativen schaffen, weg von der Ölindustrie, dann wir auch wieder schwierige Geschichten, so leicht ist das nicht mit der Lobbygeschichte. Ne? Doch, es gibt ganz viele tolle Beispiele. Bambus, Papier, Hanf, da gibt es wirklich sehr viele tolle Lösungen. Und man merkt, es ist immer noch nicht der riesengroße Durchbruch, sondern irgendwas scheint da noch im Wege zu stehen und da die Nachfrage von unten muss halt noch weiter angekurbelt werden.
Ja, ich sehe jetzt also die Möglichkeiten, die grundsätzlich bestehen, wenn wir jetzt an unsere Hochschulabsolventinnen denken, also die jungen Menschen, die gerade ins Berufsleben einsteigen. Ralf, du bist zum Beispiel Berater und ich stelle mir das Beratungsbusiness auch so vor, dass man da ja eine gewisse Reife ausstrahlen muss und wie soll man sagen, Professionalität, die jetzt nicht vielleicht alle Absolventinnen und Absolventen gleich mitbringen. Was wären denn Einstiegsbereiche, wo man sagen kann, da finden auch die frisch gebackenen Absolventinnen und Absolventen vielleicht eher.
Ich würde weniger auf die Einstiegsbereiche, sondern auf die Einstiegsskills achten, weil quer durch die Branchen und Bereiche sehe ich die Skills, die in der Zukunft erforderlich sind, in allererster Linie in technisch-naturwissenschaftlichen Befähigungen, weil mit einem PowerPoint-Chart ist noch kein Unternehmen klimaneutral geworden und auch nicht durch eine super PR, wie schön und nachhaltig man ist und eine Hochglanzbroschüre. Mhm. Also schöne Worte kann jeder, aber ein Geschäftsmodell transformieren auf klimaneutrale Energie, auf nachhaltige Ressourcen, neue Rohstoffe einsetzen, die eben per se nachwachsend oder nachhaltig sind, statt fossilbasierter Rohstoffe, bedeutet hartes Engineering. Das ist harte technische Arbeit. Das heißt, wir brauchen bei den Absolventen in Zukunft noch mehr denn je Ingenieure, Techniker, Naturwissenschaftler, weil das eine harte technische Arbeit ist, Geschäftsmodelle nachhaltig und klimaneutral zu machen und eben kein reiner PR-Job.
Klingt erstmal sehr logisch. Ich habe so überlegt, und was ist mit dem Bereich Governance? Haben da vielleicht auch die Leute eine Chance, die jetzt nicht so vorausschauend waren, ein MINT-Fach zu wählen für sich?
Also wir haben im Bereich Governance bei uns in der Verwaltung, in allen Verwaltungen, Landesverwaltungen, Bundesverwaltungen, Kommunen, überall absoluter Mangel an Nachwuchskräften. Das ist ja überall der Fall. Also auch da sind wir jetzt in der Pflicht zu überlegen, wie gehen wir damit um? Und das heißt, wir müssen attraktiver werden als Arbeitgeber. Das ist gar nicht so leicht. Und wir müssen sichtbarer werden als die Möglichkeiten, die man hat in der Stadtverwaltung. Also ich sage immer, es ist das Schöne, wenn ich auf die Straße gehe, ist halt mein Kunde, jeder Bürger auf der Straße. Und mein Ziel ist, dass wir auch in Zukunft gerne in dieser Stadt leben wollen, alle gemeinsam, die hier da sind. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Ansatz.
Absolut.
Und macht Spaß. Es ist aber wirklich schwer, die richtigen Leute auch zu finden, weil so eine Verwaltung, so wie sie aktuell aufgebaut ist, da braucht es noch sehr viel Transformation, dass auch engagierte Studierende, die vielleicht auch selbstständiges Arbeiten gewöhnt sind, dann in die Strukturen reinkommen. ist manchmal gar nicht so leicht. Und wir beobachten noch, dass viele Kollegen, die irgendwie frisch anfangen, so nach 3-4 Jahren sagen, ach, das dauert mir alles zu lange, ist zu viel Bürokratie, es hängt an zu vielen Stellen, weil es ist ein Aushandlungsprozess, der da stattfindet an allen Stellen. Ne? Und es ist ganz wichtig, dass es diesen Aushandlungsprozess gibt. Deswegen wäre mein Future Skill an der Stelle unbedingt Kommunikation, Netzwerken, wissen, was passiert drumherum, was machen die Leute links und rechts, schaut über den Tellerrand, guckt euch an, was noch vielleicht zusammengedacht werden kann, kreativ, auf neue Art und Weise. Also diese ganzen Hard Skills, von denen Ralf gesprochen hat, bin ich voll dabei, das braucht's. Ja. Doch wir brauchen die Verbindung aus dem Allen gemeinsam. Und dann können wir auch die Aufgaben lösen, die wir gerade in den ganzen Stadtverwaltungen auch vor uns haben. Indem man nicht sagt, ich bin die Beste in dem Bereich und ich mache das schon immer so. Indem wir sagen, wie können wir unser Wissen zusammenlegen und daraus die beste Lösung finden.
Ja. Das ist ein absoluter Modebegriff mit Future Skills gerade verwendet. Das gefällt mir toll, weil der Career Service auch gerade an der Uni sein Programm noch stärker darauf ausrichten will. Das sind also schlicht und ergreifend überfachliche Kompetenzen oder weiche Kompetenzen, die ergänzend zu dem in der Tat wichtigen Fachwissen und den Methodenkompetenzen noch gebraucht werden. Und du hast ja einige aufgezählt. Kreativität, auch das Einschätzungsvermögen von Dingen, die vielleicht machbar sind, auf ihre Sinnhaftigkeit oder auf die Implikationen in die Zukunft gerichtet. Ein spannendes Feld.
Auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Menschen, Typen. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was du natürlich ja nicht tust, aber ich sag's einfach so, was hilft als Absolvent, dann ist es schon während des Studiums möglichst viele Dinge auszuprobieren, links und rechts. Mit möglichst vielen Situationen in Kontakt zu treten, wo man Dinge macht, wo man normalerweise keine Lust zu hätte, wo man sich herausfordert und daran merkt man den wahnsinnigen Unterschied. Ich sehe es bei Bonding, gerade vor 2 Wochen wieder ein Alumni-Treffen, wo ich merke, wie toll ist das, wenn wir schon während des Studiums unsere Grenzen austesten. Ja. Weil dann kommen da am Ende des Studiums Menschen raus, die einfach auch fähig sind, auch in besondere Situationen reinzugehen und zu sagen, das kriege ich schon irgendwie hin. Ja. Und wenn man nur studiert, dann ist man da, wo man sich die ganze Zeit wohlfühlt mit, also man muss halt lernen, okay, aber man fühlt sich da wohl, man wird nicht so herausgefordert. Wenn man aber in gemischte Gruppen reinkommt, wo man sich nicht aussuchen kann, wer dabei ist, am besten noch altersdivers und sonst wie divers in alle Richtungen, dann macht das was mit einem. Und das sind die Skills, die es braucht, wenn man gut in den Job ankommen möchte.
Da sagst du was sehr Wahres. Ehrenamtliches Engagement neben dem eigentlichen Studium oder neben dem eigentlichen Beruf, ob das im Sportverein oder in, nehmen wir ein Braunschweiger Beispiel, Organisation Braunschweig International Filmfestival oder sonst irgendetwas ist. Ehrenamtliches Engagement erweitert den Geist, erweitert den Horizont. Und ich bin absolut sicher, mit Menschen, die morgens nur zu ihrem Job gehen, den bis 17 Uhr erledigen und danach zu Hause hocken und Netflix gucken, werden wir die Transformation nicht hinbekommen, weil Dimensionen fehlen und geistige Erweiterung fehlen wird.
Ja, genau. Also fördert das weiterhin, bitte unbedingt. Ich hoffe, dass es auch, ich meine, Corona war schwierig für viele Initiativen hier in Halle. Absolut. Initiativ ist ja ein toller Zusammenschluss von vielen studentischen Organisationen. Doch es ist echt wirklich wichtig, dass man sich die Zeit dafür nimmt. Dann lieber ein Jahr länger studieren. Am Ende sagt man ja, check, einen Abschluss hat er. Wie lange es gedauert hat, da gucken gar nicht so viele Leute drauf. Sondern wichtiger ist, und das sehe ich auch bei allen Forschungsgesprächen, wir reden um die Sachen daneben. Wo hast du was gelernt? Wo hast du was gemacht? Welche Erfahrungen hast du hier und dort gemacht? Und das Studium, das haben halt alle gemacht. Das ist wichtig, das ist die Eingangsvoraussetzung, sonst kommst du da gar nicht erst hin. Doch das Entspannende, was dich unterscheidet von den anderen, ist das, was hast du daneben gemacht.
Ja, und bei der Wahl der Studiengänge sehe ich mit Sorge, dass in der jüngeren Vergangenheit, dass auch seitens der Hochschulen, das trifft nicht nur die TU Braunschweig, das trifft alle anderen Hochschulen, sehr viel auch mit Schlagwörtern und Modebegriffen und Anglizismen agiert wird. Also da gibt es dann mit einmal Studiengänge, die heißen, ich weiß es nicht, Sustainable Product Engineering oder sonst irgendetwas.
Nachhaltige Energietechnik.
Nachhaltige Energietechnik. Ich halte das für wohlfeil tatsächlich und für falsch. Die Menschen, die meinetwegen sich für Energietechnik interessieren, die sollen Engineering und Energietechnik per se lernen, weil das ist Physik- und Ingenieurwissenschaften. Und da muss Nachhaltigkeit als Querschnitts Skill an jedem Tag und in jedem einzelnen Fach mit drin sein, weil wo kämen wir denn hin, wenn heute, egal ob Chemie oder Ingenieurtechnik, Energietechnik, was auch immer, so gelehrt würde wie vor 200 Jahren. Wir müssen die Nachhaltigkeit überall mit drin haben, aber ich halte diese Begrifflichkeiten für wohlfeil, weil es so tut, als wäre es auch denkbar, Energietechnik ohne Nachhaltigkeit heutzutage zu studieren. Ja, weißt du, was? Ich finde genauso, das ist, darüber lache ich immer, wenn ich an Schulen sehe, Schule ohne Rassismus. Das unterstellt ja, als ob es Schulen mit Rassismus geben dürfe. Ja. Ja, auch das halte ich für Wohlfall.
Also ich bin da einerseits bei dir, dass ich diese Vielfalt an Studiengängen auch schwierig finde, weil der Inhalte müssen gleich sein und das Thema muss überall mitgedacht werden, auch bei Kunstwissenschaftlern, das muss überall mitgedacht werden. Doch eine wichtige Sache gibt einen Grund, warum es so ist. Wir müssen gucken, wo kriegen wir die Studenten hin, wie ziehen wir die an.
Ja, klar.
Ne? Und das ist so die Sache, auch da wird schwieriger, also jetzt so Konkurrenz zu anderen Universitäten, wie heben wir uns ab? Und wenn wir dann klar sagen, bei uns kannst du genau in diese Sparte gehen, wo du jetzt schon Lust drauf hast, dann kriegst du natürlich auch die Studenten. Und dann müssen wir es aber hinkriegen zu sagen, sehr viel auch von den Standard, in Anführungszeichen von den Standardstudiengängen, die müssen da auch sichtbar dann sein. Und da müssen wir auch zeigen, hier sind wir stark. Doch ich glaube, es ist wichtig, auch diesen Mix hinzukriegen, um interessant zu sein als Universität und
sich auch abzuheben. Das ist natürlich ein Punkt. Muss man den Studiengang auch bewerben.
Ist dann wieder Politik an der Stelle. Ne? Also inhaltlich Politik brauchen wir dann auch wieder.
Die Analogie, Ralf, du hast vorhin gesagt, die PowerPoint alleine, so schön sie ist, reicht nicht. Also es kommt auf den Inhalt an am Ende. Der muss stimmen und also zu unterstellen, bei den traditionelleren Studiengängen, dass da eben nichts ist, das wäre falsch. Gerade auch die Uni hier in Braunschweig, die hält sich ja zugute, dass wir sehr interdisziplinär forschen, lehren, arbeiten. Ja. Und insofern können wir da relativ zuversichtlich sein.
Ja, und auch so auf die Tag der offenen Tür, würde ich mal schauen, was passiert hinter den einzelnen Türen, welche Forschungsbereiche sind da. Ne? Also ich hatte die Möglichkeit, damals in der Fakultät Maschinenbau ein bisschen aktiv zu sein und dann auch die Abiturienten durchzuführen und sagen, guck doch mal, es ist vielleicht nur Biologie, aber was ist dahinter? Ja. Und da gibt es dann so viele spannende Aufgaben und so diese Neugierde für diese Fächer, die man studieren kann, die muss halt möglichst früh geweckt werden. Ne? Ja. Deswegen auch cool, dass du da auch unterwegs bist in Schulen und zeigst, was du da so machst. Ist auch eine Aufgabe, finde ich, von uns Alumni zu sagen, hey Leute, es ist total spannend, weil leider beobachtet man oft, man kennt nur das, mit dem man spricht und im Umfeld. Also ich bin jetzt auch bei mir die Erste, die studiert hat in der eigenen Familie. Oh ja. Ich kannte keinen Ingenieur, zumindest wusste ich das nicht. Ne? Und man arbeitet immer nach dem, was man schon kennt. Und was kennen die meisten Schüler? Lehrer. Ne, braucht es auch, ist auch wichtig.
Oh,
nur dieses anwendungsorientierte Lehrer. Ne, mein Mathelehrer im Abitur war Maschinenbauingenieur von der TU Clausthal. Und der hat mich sehr geprägt, weil ich sage, ja, es geht um das Praktische dahinter.
Ja.
Und das ist das, was dann Spaß gemacht hat und was auch motiviert hat, dann zu sagen, Ingenieurwesen, ja, bitte.
Super. Mann, es ist schwer, jetzt eine Zäsur zu schaffen, einen Abschluss zu schaffen, aber ich schiele rüber aus Mischpult und sehe, wir haben so ungefähr unser Limit schon erreicht. Ich finde es toll, mit wie viel Enthusiasmus ihr über das Thema redet und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir versuchen, diesen Impuls zu setzen. Es ist ja schon eine herausfordernde Zeit, du hast vorhin mal den Trump-Effekt genannt. Ich glaube tatsächlich, dass im Moment dieses zumindest scheinbare Dilemma da ist, der Druck zur Vereinfachung von Nachhaltigkeitsvorgaben, der Druck, die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen und andererseits eben auch das Bemühen, Sustainability bemühen und das Sehen dieser ökonomischen Chancen, von denen ja schon eingangs auch die Rede war. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Ich kann auch verweisen auf eine Studie, gibt es bestimmt viele, aber eine, die ich gefunden habe jetzt in der Vorbereitung auf diese Sendung von dem Unternehmen PwC, nachdem wirklich sehr, sehr viele Unternehmen, ein hoher Prozentsatz, die ökonomischen Chancen tatsächlich von Nachhaltigkeitsthemen nach wie vor sieht und versucht, in das Geschäftsmodell einzubauen. Also, bleiben wir neugierig. Ich danke euch für eure Zeit und die Inputs, die ihr gegeben habt und wünsche euch beiden viel Erfolg bei dem, was ihr tut.
Danke sehr und vielen sehr Dank. Gern geschehen.
Tschüss.
Tschüss.
Das war All Lost in the Supermarket. Sprich mit TU Braunschweig Alumni und Arbeitgebern zum Arbeitsmarkt jetzt und in der Zukunft. Mein Name ist Knut Eilborn, Mitarbeiter der Servicestelle Alumni und Career. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt wieder reinhören. Wir produzieren ständig neue Folgen und auch gerne weitererzählen unter euren Freunden und Kommilitonen. denn wir sind ein Netzwerk, eine Community, eine TU Braunschweig.